ist nur, dass, sobald es um das Investieren geht, denkt jeder, er ist der Schlauste und weiß alles besser. Das ist, ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist irre.
Mittelstandswerk Podcast. Der Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Folge 24. Heute mit Fondsgründer Alexander Hofmeier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstandswerk Podcast, dem Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Und heute habe ich einen Gast aus der Investment- und Finanzwelt. Heute ist Alexander Hofmeier bei mir. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Alex. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Daniel.
Alex, jetzt habe ich ja gerade gesagt, aus welchem Bereich du kommst, aus welcher Branche du kommst. Ihr macht aber Dinge ein bisschen anders als andere. Das heißt, du hast einen eigenen Fonds gegründet. Und deshalb würde ich mich heute gerne mit dir über dein Unternehmen natürlich unterhalten, auch wie du dorthin gekommen bist, über deinen persönlichen Werdegang. Und damit der Einstieg gut gelingt, stelle ich gerne einmal vor und dann tauchen wir gemeinsam in deine Welt ein.
Super gerne. Ja, ich bin der Gründer des Intelligence Growth Fund. Das ist ein Aktienfonds, der eben nicht klassisches Bottom-up-Stockpicking macht, also selbst Aktien aufzuwählen, sondern wir kommen von der anderen Seite. Wir analysieren die weltweiten Top-Investoren. Das sind Hedgefonds, Family Offices, Vermögensverwalter und schauen im Prinzip, wo die sehr große Allokationen, sehr bezeugte Allokationen haben und kombinieren das dann, führen das zusammen in einem Portfolio. Also früher hätte man gesagt, ist ein Copycat-Fonds, aber sagen, Tatsache ist ja, im Rest unseres Lebens machen wir es ja auch so. Wenn ich eine Sportart lernen will, gucke ich ja auch, wer sind die Besten in dieser Sportart, wie machen die es und was kann ich mir von denen abschauen, und das haben wir auf die Finanzwelt übertragen.
Ja, ich hatte das Glück, ich durfte dir länger zuhören. Du hast es ja gerade sehr sehr zusammengefasst, und jetzt sind vielleicht nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Investment-Experten. Also ich würde mal versuchen wiederzugeben in meinen Worten, was ihr quasi macht, und du korrigierst mich gerne. Das heißt, klassischerweise funktioniert es in Fonds ja so: Es gibt Fondsmanager, die beschäftigen sich damit, Unternehmen zu bewerten, Risiken zu bewerten und dementsprechend einen Fonds zusammenzustellen, der dann einer gewissen Strategie folgt. Und ihr geht einfach hin, also einfach ist wahrscheinlich das ganze Geheimnis, aber ihr geht hin und sagt, okay, wir schauen, wer sind die erfolgreichsten Investoren am Markt, die man auch kopieren kann. Da wirst du gleich Themen zu nennen, was man da beachten muss, und sagen einfach, naja, bevor wir das Rad neu erfinden, schauen wir einfach, wie investieren die, und das bilden wir quasi in unserem Fonds nach. Das heißt, ihr sucht, ich mal jetzt mal ein Bild, die 10 besten Investoren der letzten 5 Jahre raus und baut daraus den Fonds. Ist das vom Prinzip her so richtig beschrieben?
Ganz genau. Wir versuchen im Prinzip einfach den Besten in diesem Metier zu folgen und das, was die tun, abzubilden, weil die halt eben über deutlich, deutlich mehr Ressourcen, Research, Netzwerk, Zugänge verfügen, als das jetzt der Privatanleger sowieso nicht in Deutschland hat, aber auch die meisten der professionellen Anleger in Deutschland eben nicht haben. Und insofern ist das zwar ein etwas anderer Ansatz, aber ein Ansatz, der durchaus auf viel Verständnis, weil das ist ja mal nicht so eine Blackbox, wie es ganz oft bei Finanzprodukten ist, trifft, und zum anderen einem auch dadurch, dass es nachvollziehbar ist, ist es für viele Anleger auch sozusagen sehr relevant, sehr überzeugend, weil sie sagen, Mensch, das macht für mich irgendwie Sinn. Das klingt total logisch, warum auch nicht?
Ja, und ich glaube, um das noch besser zu verstehen, wenn wir uns so ein bisschen mit dir beschäftigen, das heißt, es gab ja eine Reise dorthin. Also ich glaube, die wenigsten werden wach und sagen, ach Mensch, jetzt gründe ich einen Investmentfonds. Wie ist es dazu gekommen? Also wie bist du dorthin gelangt, wo du jetzt bist?
Ja, ist tatsächlich ein bisschen über Umwege. Klassischerweise sind Leute, die einen Fonds gründen oder einen Fonds haben, die sind in dieser Bankenbranche, in der Finanzwelt groß geworden. Ich bin auf einer ganz anderen Seite groß geworden. Ich war im Prinzip meine erste Lebenshälfte, wenn du so willst, war ich Strategieberater. Also klassisch die Angestelltenkarriere bei namhaften Beratungen gemacht und habe dann mit einem Partner zusammen oder einem Arbeitskollegen damals, da hatten wir im Prinzip Versicherungspractice in dieser Beratung aufgebaut, also dort, wo wir große Finanzinstitute, Versicherungskonzerne beraten haben. Und haben dann zu zweit eben gesagt, Mensch, lass uns einen eigenen Weg gehen, haben dann ein eigenes Unternehmen gegründet, im Prinzip das gleiche, Strategieberatung für große Versicherungskonzerne, habe das auch über 10 Jahre lang gemacht. Dann wurden da auch des Öfteren ausgezeichnet, gibt ja immer diese Rankings vom Brand 1, also wurden da im Prinzip seit das erste Mal, seitdem wir da mitgemacht haben, jedes Jahr zu den besten Beratern Deutschlands ausgezeichnet. Bin dementsprechend von meinem Naturell, von meinem, sagen wir, Mindset sehr analytisch geprägt, natürlich, dann Zahlen, Regeln und so weiter. Aber was sich halt in dieser Beraterwelt halt wiederfindet und was sich jetzt auch im Fonds wiederfindet, ist halt das Thema, wenn du, dein Job ist es ja, Probleme zu lösen, ne? Da muss ich dir nicht erzählen, macht er ja genauso. Aber wenn du halt so ein Problem von einem Konzern hast, das du lösen musst, dann gehst du halt jetzt nicht hin und sagst, ich mach das auf dem weißen Blatt Papier und überleg mir die Welt neu, sondern du schaust halt auch immer, wo in der Welt hat vielleicht ein ähnliches Unternehmen ein ähnliches Problem gehabt oder ein Unternehmen aus einer anderen Branche, was kann ich vielleicht übertragen auf diese Branche und so weiter. Also du bist schon immer bemüht zu gucken, was funktioniert und wie kann ich das auf meine konkrete Fragestellung gerade übertragen. Und das ist halt auch der Grundgedanke des Fonds. Und jetzt ist es trotzdem noch ein weiter Weg vom Berater zu Investor. Das kommt daher, dass ich dann relativ früh in der unternehmerischen Laufbahn halt gesagt habe, so dass das Unternehmerische, das Kern, dafür brenne ich. Aber gleichzeitig sagen, hatte ich immer Spaß da drin, mich auch auf der Investmentseite zu betätigen, habe da relativ früh eine Beteiligungsgesellschaft gebaut und dann eben einerseits klassische Aktieninvestments etc. gemacht, aber halt auch viele Investments im Bereich Venture Capital, also beispielsweise bei Robinhood, die jetzt in den S&P 500 aufgenommen sind, wurden war ich vor dem Börsengang beteiligt, bei Palantir, bei Sofa, jetzt bei Klarna, die ganz frisch an die Börse gegangen sind. Mhm. Also dieses Thema Investment, das ist schon eine ganze Weile in mir und habe mich dann, ich glaube Ende 2021 war es dann final soweit, als ich gesagt habe, so jetzt ist der Zeitpunkt für eine Veränderung, habe dann meine Unternehmensanteile damals an der Beratung verkauft und mich dann voll und ganz dem Investment gewidmet und das einerseits in der eigenen Beteiligungsgesellschaft, aber jetzt eben auch mit dem Intelligence Growth Fund, der ja nicht nur für mich selber ist, sondern den können tatsächlich Anlegertypen in Deutschland investieren.
Hm. Und du hast ja gesagt, es ist nicht dein klassischer Hintergrund. Also wann war für dich so dieser Punkt zu sagen, naja, jetzt mache ich ein Produkt für alle? Also wie ist das entstanden? Weil du hättest auch sagen können, naja, ich verstehe das und ich verdiene jetzt Geld damit, aber die anderen sind mir egal in Anführungszeichen.
Ja. Genau, also das war tatsächlich auch der erste Schritt, ne? Weil ich sagen, wenn wir das mal vielleicht trennen, das Venture-Geschäft, das ist emotional relativ einfach, weil du triffst einmal eine Entscheidung, ich beteilige mich jetzt an diesem Unternehmen und danach sind dir ohnehin die Hände gebunden. Ne? Dann heißt Daumen drücken und aus der Entfernung abwarten, dass das auch funktioniert und irgendwann dann zu einem IPO, zu einer Transaktion, zu einem Liquiditätsevent kommt. Auf der Aktienseite, das muss ich dir auch nicht erzählen, das ist ganz anders. Ne? Du hast jeden Tag strömt irgendeine Neuigkeit auf deinen Schreibtisch, jeden Tag bist du wieder gefragt, muss ich was ändern, hat das eine Auswirkung, ja, nein. Und finanziell hat das alles immer sehr gut funktioniert bei mir, aber ich fand das emotional immer anstrengend, weil du permanent dabei mit beschäftigt warst, deine eigenen Entscheidungen zu hinterfragen. Und dafür habe ich eine Lösung gesucht. Und dann kam eben der Grundgedanke zu sagen, naja, aber kannst du nicht das nachmachen, was andere, die das im Zweifel sogar noch besser machen und irgendwie mit ganz anderen Ressourcen machen, kannst du das nicht einfach kopieren, weil dann nimmst du für dich selber die Entscheidungen oder die emotionalen Entscheidungsfaktoren raus, weil du auf ein Modell vertraust. Und habe dann für mich selber eigentlich diesen Algorithmus, der dem Ganzen zugrunde liegt, aufgesetzt für mein eigenes Portfolio. Nur wie es dann halt so ist, ne, dann erzählst du das zu 2, 3 Leuten aus dem Bekanntenkreis und dann kommt, ja, kannst du mir das mal schicken? So, und dann ist aber die Frage, was schicke ich denn jetzt? Ne? Weil wenn ich jetzt die Aktienliste, wie sie jetzt ist, schicke, dann muss ich ja auch dran denken, wenn sich da was ändert, dir das dann wieder zu schicken oder wieder zu erklären. Und da war relativ klar, dass das auf Dauer nicht funktioniert. Und dann hatte ich durch Zufall, wie es im Leben so ist, jemanden kennengelernt oder eine Mädel, die gesagt hat, Mensch, irgendwie, mein Freund hat vor kurzem einen Fonds gegründet. Ich dachte, okay, wie einen Fonds gegründet? Ich dachte, das machen nur Banken. Und habe dann im Prinzip mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil grundsätzlich ist das ja das passende Vehikel dafür. Aber ich dachte immer, das ist irgendwie vom Auflageprozess völlig irre. Ist es teilweise auch. Muss ich auch zugestehen, ist jetzt nicht die angenehmste Gründung der Welt. Aber ja, so kam das. Und dann ging die neue Reise los.
Und dann bist du gestartet und jetzt hast du eben gesagt, man kann euch quasi überall handeln. Wir packen später auch in die Shownotes einen Link zu eurer Website und da wird man dann alle weiteren Informationen finden. Jetzt klingt das ja relativ simpel, wohl wissend, wir haben uns schon näher dazu ausgetauscht, dass es das nicht ist, weil es gibt ja so ein paar Herausforderungen. Also ne, wenn ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, ich hätte jetzt noch nicht so viele Hintergrundinformationen, ich sage, na ja, dann könnte ich mir einfach, wir nehmen jetzt mal Warren Buffett, ich glaube als wahrscheinlich den bekanntesten Investmentmenschen, so würde ich sagen, unserer Zeit, sage ich, na ja, dann mache ich halt das, was er auch macht. Und dann läuft's ja. Also was ist das Besondere und woran habe ich vielleicht, wenn ich diese Fragestellung so stelle, nicht gedacht? Weil dir ist das völlig klar, mir auch jetzt, nachdem wir uns unterhalten haben. Aber der Zauber liegt ja eigentlich ganz woanders. Ne? Also warum geht man nicht alles hin und sagt, ja komm, dann bilde ich halt Warren Buffett in Anführungszeichen nach und dann habe ich das Ergebnis ja schon, weil der hat ja bewiesen über mehrere Jahrzehnte jetzt, dass er das ganz okay macht, was er da macht.
Ganz genau. Es ist wie so vieles im Leben, was einfach klingt, ist dann hinterm Vorhang doch nicht so einfach. Du hast dann, das ist ein mehrstufiger Prozess, aber die erste Frage ist genau die du angesprochen hast. Wen lohnt sich denn zu kopieren? Und da hast du so ein paar Dinge, die du beachten musst. Das eine ist berühmt gleich gut? Also nehmen wir mal Warren Buffett als Beispiel. Ne? Unbestritten, Warren Buffett ist einer der erfolgreichsten, größten, besten Investoren, nicht nur unserer Zeit, auch der vergangenen Zeit. Wenn du jetzt genauer hinschaust, zeigt sich aber Folgendes. Früher waren seine Performances deutlich, deutlich besser als der Markt. Das ist in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren nicht mehr so gewesen. Und ich rede jetzt aber von den Performances seiner Aktien. Denn Warren Buffett Sonderfall, seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, die ja auch börsengelistet ist. Also ich kann mir auch einfach Aktien an Berkshire kaufen. Und wenn du das mal auseinanderdividierst und sagst, naja, mit was wäre ich denn besser gefahren, wenn ich mir einfach eine Berkshire-Aktie gekauft hätte und hätte die liegen lassen oder wenn ich Warren Buffetts Aktienpicks nachgemacht hätte, dann siehst du da ein großes Delta. Also Berkshire deutlich besser. Zeigt eben, dass die Erträge aus Berkshire gar nicht mehr so stark aus den Aktieninvestitionen kommen, sondern aus den Unternehmen, die er halt privatwirtschaftlich hält. Naja, das sind ein paar Versicherungskonzerne etc. So. Damit wäre es nicht schlecht gefahren, wäre es auch definitiv besser gefahren, als wenn du jetzt irgendwie in Reddit versuchst, die nächste heiße Aktie irgendwie, die dann 500% steigt, zu finden. Weil langfristig funktioniert das auch alles. Aber du wärst halt hinterm Markt zurückgeblieben. Mhm. Das heißt, das ist die erste Frage. Sagen, kann ich nach berühmten Namen gehen? Ja und nein. Also nicht nach dem Namen allein. Du musst halt überprüfen, ist berühmt auch gut. Ne? Und da geht's halt los. Da musst du dich sehr, sehr stark mit Daten auseinandersetzen. Jetzt gibt's ein paar Investoren, die haben öffentlich zugängliche Performance-Historien. Hedgefonds findest du das ganz, ganz, ganz schwer. Family Offices auch. Das heißt, da geht's schon ein bisschen weiter. Und die zweite Frage ist halt eben auch, jetzt hast du deinen Investor, der über die Jahre Monster-Track-Record hingelegt hat. Und jetzt kopierst du den. Aber du beschäftigst dich nicht mit dem. Das heißt, es kann ja sein, dieser Investor, der ist ein sehr, sehr dynamischer Trader. Ne? Irgendwie 2 Wochen die Aktie raus, dann die nächste Aktie und so weiter und so fort. Du selber kriegst das in diesem Zyklus gar nicht mit. Also die Daten, auf die man da zugreift, das sind öffentlich zugängliche Daten. Also die unterliegen bestimmten Veröffentlichungspflichten, diese Investoren. Aber die haben einen gewissen Zeitverzug. Ne? Und je dynamischer ein Investor ist, desto später bist du dran und desto schlimmer ist das im Zweifel. Mhm. Weil du immer, der ist schon lange nichts abgebogen, du fährst noch geradeaus und fährst irgendwie gegen die Wand. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass eben gerade Hedgefonds ja nicht nur Aktien handeln. Also die haben noch Optionen, Hedges, Spezialinstrumente und so weiter. Und als normale Anleger und auch wir als Aktienfonds, wir können und dürfen nur Aktien. Das heißt, das ist auch was du berücksichtigen musst. Und all diese Faktoren gilt's halt zu überprüfen, um sicherzustellen, dass du jetzt nicht den Falschen folgst, wo es im Zweifel halt schief geht. Das sind so die, ich sag mal, die grundsätzlichen Charakteristika, auf die du achten musst. Und dann ist eben das Zweite, sagen, wie kriegst du das in ein Modell überführt und wie kannst du da Scorings draus bauen? Und das ist dann halt genau unser Prozess, der dann losgeht, wo wir uns halt wirklich jede Jahresscheibe eines Investors anschauen. Was hat er gemacht? Was wäre das Ergebnis gewesen, wenn ich den kopiert hätte? Nämlich mit diesem Zeitverzug, mit dem reinen Fokus auf die Aktien, die er hat und nicht andere Instrumente und. Und parallel spiegeln wir halt eben auch noch Risiko-Kennziffern dagegen. Denn was ich jetzt persönlich nicht so gerne mag, ist halt komplettes Achterbahn mit meinem Vermögen zu fahren. Das mögen viele andere auch nicht. Ein bisschen musst du fahren, weil sonst bleibst du hinter dem Markt zurück. Aber das sind dann alles so Faktoren, die dann in diesen Algorithmus mit einfließen und wo dann unterm Strich, ich sag mal, ein bisschen wie eine Fußballmannschaft, ne, du hast es vorhin angesprochen, so roundabout 10 Investoren übrig bleiben, die nicht nur allen Kriterien entsprechen, sondern tatsächlich dann oben auf der Liste stehen, sagen, okay, das sind wirklich die allerbesten, bei denen sich lohnt, die zu kopieren. Und was auch noch wichtig ist vielleicht, ist, dass diese Investoren sich ergänzen sollen. Mhm. Also wir arbeiten ja sehr stark mit Korrelationsanalysen, das wird jetzt ein bisschen technisch, aber grundsätzlich kannst du dir einfach so vorstellen, wenn du von 10 Investoren 6 hast, die irgendwie Hardcore-Tech-Investoren sind, und der Wind kommt einmal von der anderen Richtung, dann fallen alle 6 um. Dann haben dir die 6 nicht viel geholfen. Da reicht ja auch einer davon. Ne? Deswegen achten wir da auch sehr stark drauf, dass sich die Investoren mit ihren Strategien, mit ihren Titeln, in die sie investieren, ergänzen, damit wir halt eine Diversifikation in dem Fonds haben. Denn der Grundgedanke ist halt, dass das, was wir bauen, etwas ist, das legst du dir ins Depot, das macht seine Arbeit, das kannst du liegen lassen, das musst du nicht beobachten, weil sich's in sich selbst reguliert und einfach dann vor dem Vorhang wieder, nicht hinter dem Vorhang, eine sehr einfache, nachvollziehbare Methode ist, um dein Geld langfristig anzulegen.
Also tatsächlich, ich würde so sagen, es ist schon buy and hold sozusagen euer Produkt und investieren und dann laufen lassen sozusagen.
Genau, gerade das Laufen lassen ist halt wichtig, weil wir sind alle Menschen und ich habe vorhin diesen emotionalen Faktor angesprochen bei mir selber und jetzt will ich mal behaupten, ich habe mich ganz gut im Griff, aber das ist bei, wenn es um Geld geht, werden alle nervös und was ist denn der wichtigste Moment? Der ist nicht, wenn die Märkte steigen und du hast irgendwie 3% plus und freust dich jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr. Der wichtigste Moment ist ja genau das Gegenteil, haben wir Anfang des Jahres gesehen, ne? Irgendwie Zollwahnsinn etc. Die Märkte gingen runter. Ja, und was passiert? Die Leute werden nervös, fangen dann im Zweifelsfall an zu sagen, oh Gott, ich habe Angst, ich verkaufe. Mhm. Und das passiert sehr schnell. Und was muss jetzt ein Produkt quasi dir bieten, damit das nicht passiert? Du musst diesem Produkt vertrauen können. Und ich hatte es zu Beginn mal gesagt, das Problem an vielen Finanzprodukten ist, dass sie halt eine komplette Blackbox sind. Du weißt eigentlich gar nicht, was da passiert oder wer das macht oder wie das funktioniert. Und wenn es dann runtergeht, dann kriegst du Panik und sagst, nee, Moment, ich gehe lieber an die Seitenlinie. Verpasst dann natürlich den Punkt, wo es wieder hochgeht und so weiter und so fort. Ist alles statistisch sehr öfters bewiesen. Aber was wir halt eben machen wollen, ist durch diesen Gedanken, mein Geld folgt dem Besten dieses Spiels. Also lass ich's laufen und lass die ihren Job machen. Und das ist das, was sagen der nicht greifbare, nicht rationale Effekt ist, aber wo ich hoffe, dass der genauso wichtig ist für die Anleger, dass sie jetzt sagen, dann schaffe ich es auch mal, so eine Phase oder so Drawdowns, wie wir es jetzt Anfang des Jahres hatten, auszusetzen. Und am Ende hat es ja gesehen. Jetzt alle, die dabei geblieben sind, die lachen sich gerade ins Fäustchen, weil wir halt den Markt um Längen abgehangen haben. Und das passiert halt nur, wenn du ein bisschen Nerven mitbringst oder beziehungsweise ein bisschen Vertrauen zum Produkt hast, dass das schon seine Arbeit macht.
Ich glaube, da ist es, ich meine, das ist ja auch unser Bereich ein Stück weit. Und da gibt es ja verschiedenste Studien. Es gibt von einer ETF-Gesellschaft eine Studie, spannenderweise von der ETF-Gesellschaft, die eine Studie gemacht haben, dass dieses Thema Berater, also wenn du einen Berater hast, der dir da hilft, zwischen 1,5 bis zu 4% mehr Rendite bringt und nicht, weil dieser Mensch so viel schlauer ist als alle anderen, sondern weil dieser Mensch, natürlich brauchst du da auch dann den richtigen und den passenden, aber weil dieser Mensch die Ruhe hat, die Erfahrung hat, die Kompetenz hat, dich da durchzusteuern und dich vor deinen Fehlern in Anführungszeichen zu beschützen, im Sinne von genau das, was du gerade gesagt hast, es ist wild, ja, und jetzt in Anführungszeichen vertrau mir, entspann dich, wir haben das Portfolio so aufgebaut, dass das funktioniert und da haben wir uns ja auch persönlich drüber unterhalten. Das, was du erklärst, ist ja total logisch und ich glaube auch für viele Einsteiger total gut nachvollziehbar. Und dennoch würde ich ja als Berater immer sagen, hey, das ist spannend, aber wir nehmen noch 2-3 Themen vielleicht dazu, um es eben noch breiter zu machen. Ne? Ich meine, das ist investmenttechnisch ja immer das. Ne? Also ich glaube, so diese Regel legt niemals alle Eier in einen Korb. Das muss man ja keinem erklären. ganz wichtig, dass wir das auch einmal kurz sagen, dass es keine Anlageempfehlungen von uns hier gerade sind, sondern es ist ein Informationsgespräch über dich und dein Unternehmen. Das ist tatsächlich der Punkt. Und du hast es auch eben so schön gesagt, in allen Bereichen machen wir das so. Also im Sport, hey, wer macht's gut? Ich orientiere mich daran, bis irgendwann mal ein Verrückter in der Regel auf eine völlig neue Idee kommt. Skispringen hat irgendwann mal einer den Fauststil eingeführt und ich glaube beim Hochsprung auch Fosbury Flop oder wie das dann heißt, früher sind die ganz anders gesprungen. Aber das ist ja ein total schlaues Mittel. Und in der Beratung funktioniert es ja genauso. Du rennst ja nicht los und sagst, hey, ich überlege mir jetzt, wie könnten wir dran gehen, sondern wir schauen, wer hat ein vergleichbares Problem gehabt und wie wurde es damals gelöst? Und
das Spannende ist nur, dass sobald es um Investieren geht, denkt jeder, er ist der Schlauste und weiß alles besser. Das ist, ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist irre. Ne? Also mit jedem Gespräch, wo irgendwie jemand sagt, ich kenne aber die eine Aktie, die ist aber besonders und so weiter und so fort.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ja in beinahe allen Lebensbereichen so. Also ich meine, Fußball kennt jeder, der ist jeder der
größte
Bundestrainer. Aber auch in anderen Bereichen, ich bereite mich gerade auf einen Marathon vor und das ist so witzig, weil du rennst los und denkst, naja, also ich kann laufen, also schaffe ich auch einen Marathon. Und wenn du dann im Training bist und sagst so, wow, so ab Kilometer 20, das wird ganz schön anstrengend. Also das ist schon eine Leistung, die da vollbringen. Und es ist im Prinzip in allem, nur weil du reden kannst, bist du plötzlich kein guter Redner, sondern auch die das richtig gut machen, die haben es trainiert. Und im Investment ist es auch so. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema unserer Branche oder der Menschen, die es machen oder grundsätzlich. Die Menschen erzählen ja meistens von ihren Erfolgen. Das heißt, wenn die kommen und sagen, hey, mein Bitcoin ist wahnsinnig abgegangen, um ein Beispiel zu nennen, sagen die dir vielleicht nicht, dass die anderen drei Kryptowährungen, die die hatten, total abgeschmiert sind.
So, absolut.
Ich glaube, müssen wir beide wissen es, aber da ist natürlich ganz viel, ja, natürlich auch immer Ego mit im Spiel und ne, eine Aktie, die 70% steigt, ist halt, wenn der Rest 90% sinkt, in der Regel also nicht gut.
Gewonnen, genau. Ist genauso. Ja.
Um es mal so zu beschreiben. Um dich noch so ein Stück weit besser kennenzulernen. Das heißt, wir wissen jetzt, wie es gekommen ist. Das heißt, du kommst aus der Beratung, hast gesagt, okay, Investment affin war ich schon immer. So würde ich das mal zusammenfassen. Überlegst du das, wir kopieren das und bring's an den Start. Wie stellt man sich das vor, jetzt mit dir persönlich? Du hast ja Familie und ich meine, der Beratungsberuf, insbesondere so, wie du ihn betrieben hast, auch da kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das ist. Also du wirst nicht viel zu Hause gewesen sein. Wie ist das,
wenn man so... da war die Welt auch noch anders, genau.
Ja, wie ist das, wenn man so ein Fonds hat? Weil dann hat man ja plötzlich nicht nur sein eigenes Geld investiert, sondern im Idealfall, jetzt aus deiner Geschäftsperspektive, natürlich verdienst du auch dein Geld dann damit, ist das noch das Geld von anderen da drin? Am Anfang wahrscheinlich auch noch von Menschen, die du gut kennst. Also das heißt, ja, was macht das mit dir? Wie stelle ich mir so einen Tag vor? Also wie läuft eine Woche im Leben vom Alex ab, der jetzt sein, ich glaube, seit anderthalb Jahren seid ihr am
Start? Zweieinhalb, genau. Also zweieinhalb ist der Fonds aufgelegt. Der Prozess davor war natürlich ein bisschen früher, weil du musst ja so eine Fondsflagge mit BaFin und Co. machen. Aber um auf deine Frage zu kommen, es ist ganz, ganz anders, als es früher war. Ich fange mal vorne an, weil dann verstehen wir vielleicht auch, warum ich ein paar Sachen jetzt halt so mache und nicht mehr so wie früher. Ne? Also irgendwie damals als Unternehmensberater vor Corona ist, wie du sagst, du warst Montagmorgen Koffer gepackt, ging's los und meistens warst du halt bis Donnerstagabend unterwegs, bei einem Kunden, bei zwei Kunden, völlig egal, warst halt weg. Ne? Und was da diesen Job einerseits spannend macht, ist abwechslungsreich, dir wird nicht langweilig, viel unterwegs. Gleichzeitig bist du komplett fremdgesteuert. Denn am Ende, dir wirft ja jeder immer, wirft dir die Probleme hin, die er selbst nicht gelöst kriegt. Du musst sie irgendwie lösen. Und wenn es gelöst ist, wunderbar, dein Job ist getan. Die Lorbeeren sagen, die einfache Zeit, die geht dann ja in dem Konzern selber weiter. Das heißt, du hast ein sehr forderndes Profil, sehr fremdgesteuert und sehr reaktiv. Ne? Also du hast natürlich, planst du die Projekte und so weiter und so fort, aber dann der Klassiker ist halt, Freitagmittag klingelt das Handy, irgendwie Vorstand ruft an und sagt, Mensch, irgendwie Dienstag Aufsichtsratssitzung, das Thema müssen wir jetzt doch mit reinnehmen, ich brauche nochmal irgendwie die Begründung, weshalb XY und so weiter. Und dann ist halt immer ein bisschen Schweißperlen abwischen, los geht's. Das hat ganz viele Jahre Spaß gemacht, früher auch ohne Familie, ne? Da hast du andere Rahmenbedingungen und das war aber unter anderem auch einer der Gründe, weshalb ich es heute nicht mehr mache. Also weil ich halt gesagt habe, so ich will nicht so fremdgesteuert sein, ne? Also ein bisschen ruhig, richtige Entscheidungen treffen, gute Arbeit machen, aber dann nicht immer auf äußere Impulse angewiesen zu sein, die dann doch wieder irgendwie den Tag über den Haufen werfen oder anders machen. Und ich bin halt jemand, der sagen, das ganze Thema konzeptionelle Arbeit und Gestalten, das liegt mir sehr, das macht mir super viel Spaß. So, und jetzt kannst du dir so einen Großkonzern vorstellen, wenn du halt beispielsweise für den Vertriebsvorstand jetzt irgendwie ein großes Vertriebsstrategieprojekt hast. Wir haben das Konzept fertig und dann sind wieder drei politische Themen, die gerade links und rechts reinflattern, Riesenvorstandssitzung, dann bumm, bumm, dann bleibt der Kompromiss des Kompromisses des Kompromisses manchmal übrig. Und dann denkst du so, es ist eigentlich so geil. Also da hätte er aber drei Schritte mehr machen können und mit deutlich mehr Erfolg. Ne? Es ist also ein bisschen, die letzten Schritte sind da nicht von dir selber abhängig, sondern wieder von jemand anderem. Und das sagen ist genau das, was jetzt anders ist. Na, da kommen einige Dinge dazu. Ist ja auch nicht immer alles grün auf der anderen Seite, ist auch klar. Aber zumindest ist dieses Thema Fremdbestimmtheit halt nicht mehr da, weil am Ende des Tages sagen ich habe einen sehr klaren Job, ich habe eine sehr klare Aufgabe, nämlich Kapital zu vermehren. Ja. Aber das ist es. So, da sagt mir niemand jetzt diese Woche aber so oder nächste Woche aber so. Ja, weil das ist ja, gibt ja einen Grund, weshalb er dann mir oder unserem Fonds das Kapital anvertraut. Das heißt, das ist das eine. Das zweite ist, du bist ein bisschen flexibler natürlich. Ne? Also wenn ich mal zwischendurch sage, ich spiele mal 2 Stunden mit meinen Kindern, überhaupt kein Problem. Weil, also klar, jede Sekunde passiert irgendwas an den Finanzmärkten, ist auch klar, aber auch da, es wird alles, sagen, meistens nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich glaube, Warren Buffett hat ja damals gesagt, er hält sich bewusst fern von allen, vom Internet und von allen kurzfristigen Nachrichten, weil die am Ende des Tages nur für Unruhe sorgen. Und gleichzeitig geht es natürlich mit einer riesigen Verantwortung einher, weil es, wie du gesagt hast, ne, als ich den Fonds aufgelegt habe, war mein eigenes Kapital natürlich da drin, aber eben auch viel Kapital aus meinem Netzwerk. Und das ist, weiß ja selber, wenn es um Geld ist ernst, ne? Das ist, gibt ja nicht umsonst einen Grund, warum bei Erbschaften etc. bei Geld dann meistens die Streitereien losgehen. Also es ist insofern von der Verantwortung, es ist ähnlich wichtig, ne? Weil früher hingen halt teilweise an den Projekten hingen Arbeitsplätze, Konzernergebnisse etc. Jetzt das Geld von Menschen, die mir teilweise auch nahestehen, natürlich teilweise auch nicht, ne? Der Teil der anderen kenne ich ja nicht. Aber unterm Strich sagen, erfüllt das halt die Dinge, die ich mir beruflich für mich wieder gewünscht habe. Ne? Also weniger fremdgesteuert zu sein, mehr Freiheit zu haben, auch in meiner Tagesausgestaltung das zu tun, was notwendig ist, damit am Ende ein gutes Ergebnis rauskommt, aber eben nicht unnötige Dinge. Und gleichzeitig ist halt da ein Riesenthema, was früher deutlich einfacher, will ich es nicht sagen, aber zumindest weniger Zeit in Anspruch genommen hat. Das ganze Thema Marketing und Vertrieb. Mhm. Also irgendwie Beratung ist B2B, ne? Du hast meist, das Marketing hat keine große Rolle gespielt. Das waren alles, es gibt jetzt auch nicht so viele große Versicherungskonzerne in Deutschland. Da kanntest du halt irgendwann die Vorstände und wusstest genau irgendwie, wenn ich halbwegs vernünftig mit denen in Kontakt bleibe, dann kriege ich schon mit, wenn da ein neues Thema aufkommt und musst nur gucken, dass ich dann zu dem Thema auch platziert bin. Mhm. Und einen Job mache natürlich. Oder halt mein Team in dem Fall. Und jetzt ist es natürlich anders, immer dieses Spielfeld der potenziellen Anleger in Deutschland, das ist riesig, ne? Du hast die Privatanleger, dann hast du die Finanzvertriebe, dann hast du die Vermögensverwalter, dann hast du institutionelle Anleger und, also auf verschiedensten Ebenen, Ecken, mit allen, mit unterschiedlichen Profilen, Anforderungen, auch Rahmenbedingungen, ne? Es gibt ein paar, die sagen, Mensch, irgendwie unter 3 Jahre, bevor es den Fonds nicht 3 Jahre gibt, dürfen wir uns ja nicht mal auf irgendeine Liste legen und so weiter und so fort. Also super durchreguliert. Und das bringt seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich. Aber klar, wenn es einfach ist, wird es ja jeder machen. Ja. Insofern. Challenge accepted, ne?
Ja, super spannend. Und das heißt aber, ich meine, ihr verfolgt ja die Strategie, so wie du es eben gesagt hast. Das heißt, wenn jetzt die Kurse krachen, so sage ich es mal, wie jetzt Anfang des Jahres, dann sagst du, okay, es belastet mich dahingehend nicht, dass du sagst, es gehört zum Spiel dazu und ich kann dann noch entspannt schlafen, auch wenn es nicht nur mein eigenes Geld ist.
Ja, also es macht jetzt keinen Spaß, sagen wir es mal so, ne? Wenn du jeden Morgen auf dein Handy schaust und siehst, jeden Morgen alles ist rot, das ist jetzt nicht das tollste Gefühl der Welt. Gleichzeitig schaffe ich es aber durch das Modell und durch diesen Algorithmus zwei Schritte zurückzugehen. Und dann nochmal sagen, okay, irgendwie gehört dazu, wie du schon sagst, ne? Beobachten natürlich, wie weit geht der Markt runter, wie weit gehen wir runter, ist das im richtigen Verhältnis und so weiter. Und bisher, sagen, ist das, was das Ziel des Algorithmus war, ist auch so eingetreten. Das heißt, geht der allgemeine Markt runter, gehen wir ungefähr gleich mit dem Markt runter und auf dem Weg nach oben, sagen, schaffen wir es dann halt, dann auch durchaus was draufzulegen. Aber jetzt, das gehört dazu, ne? Also es ist so, das ist, ja, es ist ein emotionales Thema. Und insofern, da beneide ich auch gar nicht Vermögensverwalter oder Finanzberater, die dann ja jeden Tag mit Kunden auch dazu interagieren. Nämlich ruft ja jetzt selten irgendein Endanleger an. Aber das ist ja genau das. Ich glaube, da ist ja die Hälfte des Jobs dann, beruhigen, Vertrauen weiter zu fördern und zu sagen, halt mal die Füße still, wir haben schon alles richtig, weiter geht's, ne?
Ja, und was ich, also das ist genau das, was du sagst und was viele vergessen haben, aus meiner Sicht, ist natürlich jetzt machst du das und ihr habt eure Strategie und dadurch, dass es die letzten Jahre, ich sag schon fast ein Jahrzehnt, eigentlich ja immer nur bergan ging, schon länger, glauben ja viele auch, dieses Spiel zu verstehen. Ne? Das heißt, man kommt ja schnell auf diesen Punkt zu sagen, naja, was der Alex da macht, das ist ja, also ganz ehrlich, ich habe das ja auch mit meinen Mitteln. Naja, aber es waren auch schon außergewöhnliche Zeiten, die jetzt tatsächlich da waren. Und man konnte ja fast nichts falsch machen, wenn man nicht komplett ich sage es jetzt mal ganz bewusst dämlich war, konnte ja fast nichts schiefgehen, wenn man nur irgendeine bewährte Theorie sozusagen verfolgt hat. Und umso spannender ist es natürlich, wenn man sich dann Unternehmen oder Gesellschaften anschaut, wie du sie denn hast, wie sie dann nochmal extrem outperformed haben in der Zeit, wo es euch jetzt gibt. Und ja, das finde ich total spannend und auch nochmal ganz wichtig, den Punkt, den du sagst. Der Endkunde landet ja dann eher wieder bei uns. Also das heißt, spricht ja dann mit uns und sagt, hey, was ist da los? Und das, dann muss man einfach sagen, hey, es gehört halt, it's part of the game. Ne? Also das ist ja, also wir wollen ja auch Bewegung. Also das ist ja, je nachdem, welche Strategie man verfolgt, ist es ja auch total gut.
Das ist ja auch wichtig, ne? Weil ich sag mal, wir haben ja in Deutschland nach wie vor das Problem, dass sich gar nicht genügend überhaupt an das Thema Kapitalanlage rantrauen. Ich rede jetzt nicht von den Stufen, auf denen wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, aber erstmal überhaupt was zu machen. Ich sehe es bei uns im Kindergarten, in der Schule, wie viele Eltern sagen, überhaupt nicht auf die Idee kommen, für ihre Kinder da schon mal Geld anzulegen, irgendwie in Form von einem Sparplan oder was auch immer, was denen nachher das Leben so viel einfacher machen würde. Aber da gar nichts zu, ne? Und ganz oft, aus Unwissenheit im Sinne von, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, Angst oder auch so, naja, da muss ich irgendwie aus meiner Komfortzone raus und das ist ja umso wichtiger, dann, deswegen gibt es ja auch Menschen, die sagen, wir stehen da als Ansprechpartner auch zur Seite. Und das Zweite ist, was du gesagt hast, wir haben ganz viel über Angst gesprochen, das andere Pendel des Spektrums ist genauso schlimm wie wir. Ja, also ich sehe immer noch in meinem Freundeskreis so, trotz, wie gesagt, dieses Jahr irgendwie trotz aller super auch Performance, da kommt immer einer so, ich habe aber die eine Aktie, die hat 200% plus gemacht. Ja, richtig. Wie viel Prozent deines Vermögens würdest du in diese eine Aktie investieren und wie hoch würdest du die Wahrscheinlichkeit sehen, dass dir das im nächsten Jahr wieder gelingt und. Und das ist dann wieder das Problem, wo dann die Leute halt irrationale Entscheidungen treffen und dann wieder auf die Nase fallen. Und das ist schade, weil es ist ja schön, wenn es mal klappt, ne? Aber du musst halt irgendwie überlegen, wie kann ich das auf stabile Beine stellen? Und das Dritte ist halt noch, sagen wir, was Fluch und Segen zugleich ist, ne? Stichwort ETFs, die ja dazu geführt haben, dass sich in Deutschland viel, viel, viel mehr Menschen mit Kapitalanlage beschäftigen, also einen riesen positiven Effekt. Das Problem ist, dass ganz viele dann aufgehört haben, nachzudenken und zu denken, okay, ETF ist Geld, ist gleich Geldanlage, kann, ich würde immer setzen, wieder, ein ETF kann ja nicht runtergehen, ne? Da kann ich ja kein Geld verlieren. Und sagt, wie gesagt, was denn das gehört? Und 2023, 2024, wie du gesagt hast, also kannst ja gar nichts falsch machen, ne? Mit jedem halbwegs vernünftig strukturierten ETFs hast du dein Geld da ordentlich vermehrt. Dieses Jahr sieht man halt aber, dass es nicht mehr so einfach ist. Und wenn man halt mal reinschaut, die wenigsten wissen ja, was sie da überhaupt dann im Portfolio haben, ne? Aber wenn jetzt mal, sag mal, in den amerikanischen Aktienmarkt nimmst, S&P 500, also die 500 größten Unternehmen in den USA, wenn du von den 500 die größten 10 nimmst, machen die 40% dieses gesamten Index, also auch 40% deines ETFs, machen 10 Titel aus. 490 davon, 60. In der Höhe hatten wir das noch nie, seit der Aufzeichnung. Und das ist ein Monsterrisiko.
Ja.
Also am Ende hängt dein Geld von 10 Titeln ab. Und eben nicht von 500, wie du vielleicht denkst, oder von einem gesamten Markt, den du vielleicht glaubst, in deinem Portfolio zu haben. Und das finde ich halt dann so schwierig, dass oft diese Aufklärungsarbeit nach einem Schritt zu Ende ist und die Leute dann eben nicht mehr eine Frage weiter vielleicht stellen. Ne? Und deshalb bei allen Vorteilen, die so ein passives Investieren auch hat, also ich sehe da ganz viele Vorteile, ich bin da kein Fan davon, aber deswegen ist es wichtig, halt noch andere Produkte dazu zu packen und ein Portfolio vernünftig zu strukturieren, so wie Berater das auch als Hilfestellung machen können, denn da ist es ja dann wichtig, ein Gegengewicht zu haben, etwas, das dann nochmal unterstützt und das eben nicht nur die 10 größten Titel am Ende des Tages irgendwie abbildet, sondern halt andere Titel mit reinbringt und.
Ja. Aber ich glaube, dass das Thema ist immer, wenn es so simpel klingt und dann, es gibt ja jemanden von Stiftung Warentest, der sich dann da in Stern TV oder wo auch immer hinsetzt und sagt, ja, und das ist so super. Und natürlich glauben die Menschen das und man kann es denen ja fast nicht zum Vorwurf machen. Aber zu sagen, naja, hinterfrag's doch bitte. Und natürlich, also ETFs sind total sinnvoll als Basisinvestment, aber auch da, welche wähle ich, was mache ich, wie baue ich es auch, und auch da ein Portfolio zu bauen. Das ist halt der Punkt. Und ich finde, man kann sich grundsätzlich immer, insbesondere wenn es um Geld geht, daran orientieren, wenn es total simpel ist und wahnsinnig gut sein soll, dann sage ich immer, naja, denk nochmal drüber nach. Also wenn es zu einfach ist, dann ist einfach nicht das Leben. Also das ist, glaube ich, so meine Erfahrung. Und Gier ist da natürlich ein großes Problem. Aber
Das war auch ehrlicherweise aus objektiver Entfernung ist das, um jetzt nochmal vielleicht kurz zu meinem Leben jetzt hier nochmal zurückzukommen, das ist das, was wir halt mit versuchen, mit Intelligence zu machen. Das ist was auch erstmal einfach zu verstehen ist und nachzuvollziehen ist. Und am Ende ist es ja, es folgt einer Systematik, einem bestimmten Regelwerk, ne, nur halt auf einer anderen Basis, nicht auf Basis von Unternehmensgröße, sondern auf Basis von Entscheidungen der Top-Investoren. Und das ist halt wenn ich jetzt ganz weit in die Zukunft denken würde, ist das halt mein Ziel zu sagen, dass das eine Art von Produkt ist, muss ja da nicht meins sein, vielleicht noch mehr irgendwann, aber dass das eine Art von Produkt ist, was jemand genauso sich ins Portfolio legt, um nicht nur größenabhängig zu sein, ne? Weil ich sag mal, Größe hört ja irgendwann auf, wo soll es ja noch hingehen? Und da sind halt ganz viele Aktien aus der zweiten, dritten, vierten Reihe, die im Zweifel erstmal kaum jemand auf dem Schirm hat, aber das ist da, wo die Musik spielt, wo wirkliche Wertentwicklung noch ist, dass du die halt auch mit drin hast und die nicht verpasst. Ne? Und gerade in einem Jahr wie dieses Jahr, wo man halt sieht, dass die ETFs reihenweise auf der Strecke bleiben und nicht groß vorankommen, dass das halt dann einen guten Mehrwert bietet.
Ja. Lass uns nochmal auf die Systematik von euch eingehen. Du hast das eben so schön beschrieben, so ein bisschen wie in der Fußballmannschaft. Also du hast die 11 Mann, die du dann auf den Platz schickst oder 10 oder wie viele es dann sind. Können die denn auch ausgetauscht werden? Also nach welchen Kriterien geht ihr ran und sagt, okay, so wie es beim Fußball ist, naja, wir haben hier theoretisch einen Top-Stürmer, aber irgendwie trifft er gerade nicht.
Bleiben wir bei der Fußballanalogie. Es gibt zwei Arten, wie Änderungen stattfinden. Unterjährig ziehen wir nur das nach, was diese Investoren, die auf dem Platz stehen, machen. Wenn der Investor XY jetzt einen Titel austauscht oder eine Gewichtung stark erhöht oder reduziert, dann passiert das genauso in unserem Fonds. Also wir spiegeln dann, was wir machen. Am Ende der Saison, das Jahr ist vorbei, dann wird nochmal geguckt, sind alle, die auf dem Platz waren, haben die ihre Position nach wie vor verdient? Und oder gibt es welche, die vielleicht auf der Bank saßen diese Saison, aber parallel ja auch Leistung gezeigt haben und dann dementsprechend von ihren Bewertungen her, das ist ein komplexeres Scoring-Modell, das bei uns im Hintergrund liegt, dann den auf dem Platz übertroffen haben und dann in Anführungszeichen die nächste Saison auf dem Platz spielen dürfen. Mhm. Ja, okay. Und so ist die Systematik.
Das heißt, ich sage jetzt mal, der unterjährige Austausch eines Spielers sozusagen findet nur statt, wenn was richtig.
Genau, weil da hast du nämlich genau das Problem, ne? Nehmen wir an, Spieler XY oder Investor XY, 2 Monate läuft gar nichts bei dem, dann hast du das, was wir alle im Supermarkt erleben, in dem Moment, wo du dann die Supermarktkasse wechselst, geht es an der anderen wieder schneller. Also läuft es dann doch wieder bei denen. Und das willst du nicht haben. Also A, vom Ergebnis her nicht, und B, ärgerst du dich zu Tode. Deswegen ist das unser Regelwerk, um genau diese ganzen Emotionen halt rauszunehmen.
Ja, was für schöne Bilder will ich jetzt zeichnen, ja.
Ja, am Ende, also da sind schon viele Parallelen zum Rest des Lebens, ist ja so.
Ja, das stimmt. Ja, zum Abschluss unserer Podcast-Folge stelle ich den Gästen immer eine Frage. Und zwar entweder auf deinen Bereich bezogen oder grundsätzlich, wenn du jetzt vielleicht aus Unternehmenssicht, aber auch aus Investorensicht etwas ändern könntest oder dir etwas wünschen dürftest für die nächsten 5 oder 10 Jahre, was wäre es denn? Also was würdest du sagen, was würdest du dir wünschen? Vielleicht an Rahmenbedingungen oder was auch immer. Dir kommt bestimmt was in den Kopf, was zu verändern ist oder was wäre dein Wunsch, was wir aktiv gestalten können?
Genau, also ich sag mal so, jetzt könnte ich dir eine 2 Seiten lange Liste, welche Rahmenbedingungen mir mein Leben als neuer, unabhängiger Fonds schwer machen, weil die Welt ist nicht darauf ausgerichtet, dass da neue Sachen passieren, sondern dass die alten Sachen, die es seit 20 Jahren gibt, schön weiterleben und größer werden. Ist ja ein bisschen wie ein Startup, was wir hier machen. Das ist egal. Das ist mein Spiel. So, das spiele ich. Wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es tatsächlich 3 Schritte früher, was wir vorhin kurz angeschnitten haben. Dass mehr Menschen aus den besprochenen Gründen es schaffen, sich 1-2 Schritte näher dem Thema Kapitalanlage zu nähern. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur später irgendwie mit 30 oder 40, wenn sie dann sagen, ich habe ein bisschen Geld verdient etc., sondern wirklich von früh von den Kindern an. Weil das, also der größte Faktor oder der größte Nutzen ist ja Zeit. Und wo hat man mehr Zeit, als wenn ein Kind auf die Welt kommt? Da brauchst du keinen Riesenbetrag, legst du zur Seite, das macht sein Ding. Dann aber bitte nicht auf dem Tagesgeldkonto, ne? Du weißt, was ich meine. Sondern vernünftig anlegen, weil das ist ja das Schöne, da kannst du ja viel Aktienquote machen, weil dann hast du ja Zeit. Du kannst ja auch mal, wenn mal was knallt, ein bisschen aussetzen. Und das würde, glaube ich, so vielen Kindern und so vielen Menschen das Leben perspektivisch so viel einfacher machen. So, und das, jetzt diskutieren alle drüber, ob das sozusagen von der Bundesregierung unterstützt wird und so weiter und so fort. Alles super. Aber man muss sich ja nicht als Mensch darauf verlassen, dass jemand anders sein Problem löst. So, man ist ja ein mündiger Mensch, irgendwie dann löse es halt selber. Und das liegt mir, dieses Kinderthema liegt mir persönlich voll am Herzen. Deswegen wir halt auch hingehen und sagen, ich bin auch von diesem ganzen Nachhaltigkeitsinvestieren sehe ich kritischer als andere vielleicht, weil ich sage, du musst nachhaltig oder den Gedanken, etwas Gutes zu tun, musst du nicht in deine Investmententscheidung rein. Sondern wir machen es anders. Wir sagen, vorne investieren, wir gucken, dass das Geld ordentlich mehr wird. Und bei dem, was dann hinten übrig bleibt, also unsere Vergütung, von unserer Vergütung, nehmen wir immer einen Teil und setzen den für gute Zwecke, nämlich für Kinder, die in irgendeiner Form benachteiligt sind. Sei es, dass sie irgendwie gesundheitlich sehr benachteiligt sind, Stichwort Kinderhospiz, ja, so eine regionale Partnerschaft, oder dass sie vom Elternhaus ein bisschen benachteiligt sind. Da sprechen wir hier gerade regional mit einer Kooperation, wo wir dann gucken, dass wir die Kinder von der Straße hier mit dem ortsansässigen Fußballverein auf den Bolzplatz bekommen. Kinder in der Schule, die vielleicht nicht vernünftiges Mittagessen haben und. Also das ist hinten auch zu sagen, dass wir mit dem Geld, das wir jetzt auch sagen durch unsere Tätigkeit verdienen, was Gutes tun. Deswegen liegt mir dieses Kinderthema irgendwie am Herzen, aber ich glaube, du könntest ganz viel vorne präventiv machen, wenn einfach Eltern verstehen würden, dass in Anführungszeichen hier mit der Steuernummer, die ja jeder irgendwie bei Geburt des Kindes im Briefkasten hat, dass sie dann sagen, okay, wunderbar, und jetzt bitte Onkel, Tante, was weiß ich was, Pate, ab jetzt Betrag X pro Monat auf folgendes Konto und da wird dann dementsprechend ein Sparplan gemacht. Und das würde das den Start ins Erwachsenenleben für so viele Menschen so viel einfacher machen.
Ja, ich glaube das auch. Da geht's und das ist ganz wichtig, was du sagst. Ich finde, es ist immer auch Eigenverantwortung tatsächlich. Also genau. Man muss nicht warten, dass es bessere Rahmenbedingungen, dass ich wieder irgendwas gefördert kriege, sondern ich glaube, also nicht ich glaube, sondern auch das ist ja bewiesen, wenn man eine vernünftige Strategie aufsetzt und die durchlaufen lässt, dann schafft man mit wirklich Beträgen von 25, 30, 50 und man kann natürlich noch viel mehr machen, tolle Ergebnisse, dass das Kind mehr als den Führerschein, und auch der, habe ich jetzt gesehen, kostet irgendwie mittlerweile 3.000 Euro plus X, zusammen hat, sondern dass man vielleicht ja da das Studium schon finanziert hat oder was auch immer man dann später mit dem Geld macht oder das Kind übernimmt das. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, in einer Zeit, wo wir alles und jegliche Informationen permanent abgreifen können, ist es umso wichtiger jetzt, und da spreche ich dann meine Zunft an als Berater, das auch aktiv anzusprechen, sondern insbesondere mit der Transparenz, so wie wir uns jetzt unterhalten haben, dass es nicht die eierlegende Wollmilchsau gibt und dass es verschiedene Punkte gibt und man halt etwas auf seine Situation zugeschnittenes benötigt, aber überhaupt mal etwas zu tun. Ich glaube, das ist der große Punkt. Und dann unterhalten wir uns über Themen wie Rendite, Kosten etc. Und dafür gibt es ja dann Menschen wie uns, die das dann machen. Ja, deshalb kann ich deinen Wunsch sehr, sehr gut nachvollziehen und finde auch euer Engagement gut. Insbesondere Nachhaltigkeit, das kommt mir gerade in den Kopf, ist ja auch etwas, was in gewisser Weise, was man wahrscheinlich vor 4 Jahren nicht gesagt hätte oder vor 5 Jahren dem Zeitgeist unterliegt. Dann hätte ich 2020 mit jemandem darüber gesprochen, beispielsweise in Defense, wie man heute so schön sagt, zu investieren. Dann hat er gesagt, oh Gott, Rüstungskonzerne und Wahnsinn. Und letztlich war ich auf einer Konferenz, wo es um ESG ging, und dann sagte er plötzlich, ja, aber mit Defense, also Rüstung, verteidigen wir die Demokratie, also ist das nicht irgendwie auch nachhaltig? Und dann sage ich so, ja, so die, ich möchte diese Frage jetzt nicht beantworten und auch meine Meinung dazu nicht kundtun, aber es ist schon verrückt, also wie das auch Zeitgeist und natürlich informationsgetrieben ist, was ist denn jetzt tatsächlich nachhaltig? Und da könnte man einen ganz eigenen Podcast zu machen. Deshalb finde ich diese Hands-on-Mentalität gut, und das deckt sich auch mit dem, was zumindest meine Auffassung ist, hey, die Welt werden wir zwei beiden wahrscheinlich nicht verändern, aber wir können vor unserer Haustüre etwas tun und
genau
da loslegen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
Genau. Es geht ja auch um Zugang, ne? Also das war auch einer der Gründe fürs Intelligence, um es abzuschließen. Zu welchen Produkten hat jemand in Deutschland Zugang? Heißt entweder die ETFs, die du halt über Social Media von vorne bis hinten die ganze Zeit nur über die Ohren gehauen bekommst, oder je nachdem, es gibt ja Berater, da kann man sehr Glück haben, aber da kannst du auch einen Falschberater bekommen, dann kriegst du halt die Produkte vorgesetzt, die im Zweifel die höchste Provision bezahlen und die im Zweifel dein Geld jetzt nicht unbedingt vermehren. Mhm. Und was wir mit unserem Produkt schaffen wollen, ist halt jedem Anleger in Deutschland Zugang zu Strategien der weltweit besten Investoren zu verschaffen, zu denen du niemals Zugang hättest. A, weil du nicht irgendwie 5 Millionen Euro Minimum-Ticket hast, und B, weil du als Deutscher da überhaupt nicht reinkommst. Also auch so eine Art Grundgedanke der Demokratisierung, ne, des Zugangsschaffens. Und das ist genau das, worum es geht, meiner Meinung nach. Einfach zeigen, welche Optionen gibt. Entscheidungen trifft jeder selber, aber er sollte eine informierte Entscheidung treffen.
Ja, in jedem Fall. Super. Habt ihr denn Ziele? Das ist noch eine Abschlussfrage, die ich habe. Also sagst du, hey, ich würde gerne bis Datum X Fondsvolumen Y erreichen, oder?
Genau, also Wachstumsziele ist in dieser Branche tatsächlich sehr, sehr schwierig. Das muss ich jetzt lernen, weil das an jede Ecke, in der du kommst, ist völlig durchreguliert. Am liebsten spreche ich mit wahrscheinlich auch Menschen, mit denen du sprichst, also Unternehmern, die Privatpersonen, die am Ende des Tages halt entweder irgendwie Karriere gemacht haben oder unternehmerisch Karriere gemacht haben, die es gewohnt sind, sich Sachen anzuschauen, Entscheidungen zu treffen. Haken dran. Liebe ich. Alles andere, also je mehr institutionalisiert das ist, desto komplexer ist die Regulierung und desto mehr musst du irgendwie auf 20 Sachen achten, die jetzt mit dem Kernprodukt an sich erstmal nichts zu tun haben. Nein, da geht es um Laufzeiten, teilweise von 5 Jahren, 7 Jahren, 10 Jahren und so weiter und so fort. Insofern, das ist schwierig. Also ich bin ein sehr, sehr getriebener und auch teilweise ungeduldiger Mensch. Da habe ich eine sehr große Lernkurve schon hinter mir in dieser Branche. Aber was unser Ziel ist das Ziel auch für unsere Anleger, dass wir genau den Job weitermachen, wie wir machen, und am Ende des Tages den Mehrwert bringen, den wir sollen. Also unser Ziel ist es, durchschnittlich pro Jahr 10% plus Rendite in netto in das Depot der Anleger zu liefern. Seit Auflage haben wir 17 pro Jahr geschafft, also liegen da deutlich, deutlich drüber, sind auf Sicht der letzten 12 Monate in den Top 5% der weltweit anliegenden Aktienfonds. Aber das ist mein Ziel, dass wir einfach das weitermachen. Es wird immer mal wieder scheppern, ne? Irgendwann wird es immer mal wieder Drawdowns geben, haben wir jetzt dieses Jahr gesehen. Aber dass wir es schaffen, durch das Instrument einfach den Menschen, sagen, die bei der Stange zu halten und am Ende des Tages ihr hart verdientes Geld zu vermehren. Denn das ist unser einziger Job.
Ja, super. Alex, ich wünsche dir und euch auf dem Weg ganz, ganz viel Erfolg. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und ich würde mich auch freuen,
ja, wenn wir das
vielleicht in einem Jahr oder so nochmal wiederholen, dann wissen wir wieder, wo er steht. Du hast wieder mehr Erfahrung gesammelt und dann kannst du gerne vielleicht auch ein bisschen zu euren Projekten, die ihr dann links und rechts macht, berichten. Ich sag vielen Dank und bis ganz bald.
Danke dir und ebenso.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und seid auch bei unserer nächsten Podcast-Ausgabe dabei, wenn es wieder heißt Aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Mehr über das Mittelstandswerk und zum Thema Unternehmensentwicklung findet ihr unter www.mittelstands-werk.com.